Ein kleines Zahlenbeispiel.
Den exklusiven Weg zum Nirvana bietet sie, die Nirvana Connection. Erlöschen oder verwehen heißt Nirvana im Sanskrit. Nirvana ist der Begriff, den Buddha zur Kennzeichnung des Heilziels seiner Religion gebrauchte. Es ist die Überwindung aller Faktoren, die die Last des Daseins bedingen. Das Verlöschen der Lebensbegierde und des Wahns, im Dasein eine Realität zu erkennen. Dieser Zustand kann bereits zu Lebzeiten erreicht werden. Nach dem Tode tritt der Erlöste dann in das vollkommene Nirvana ein. Seine individuelle Existenz erlischt. Er ist dann dem Gesetz der tatbedingten Wiedergeburt entzogen. In Walter Baccus Romansatire Die Nirvana Connection geht es um das Geschäft mit der Erleuchtung. Der sich verkannt fühlende Psychiater Roman Held, schon hier kommt der Wortwitz des Autors zur Geltung, engagiert einen Aura-Verbreiter, der seinem Ruhm auf die Sprünge helfen soll. Worin dieser Ruhm nun letztendlich begründet liegt, weiß niemand so ganz genau, aber er ist eben da.
Wir haben es uns zur Aufgabe gestellt, soweit dies aufgrund der uns vorliegenden Quellen möglich ist, das Schicksal eines Mannes zu rekonstruieren, dessen Leben und Werk wohl wie kein zweites für Widersprüchlichkeiten sorgte. Sein Name, Roman Held. Dabei ist sich die Gelehrtenwelt nicht einmal einig, welchem Gebiet seine Leistungen zuzuordnen und ob sie in der Tat ihm zugute zu schreiben sind. Das zu untersuchen wird gleichfalls Gegenstand dieses erstmaligen Versuchs einer Zusammenfassung all der überlieferten Befunde und Aussagen sein. Am ehesten könnte man sein Wirken wohl in das Gebiet der Psychologie einreihen. Doch wird er auch als Politiker, als Erfinder und Entdecker und von den einen als Heiliger und Magier beschrieben, von den anderen wieder als Spekulant oder gar als Betrüger, sodass wir allein daraus schon ersehen, wie schwierig unser Vorhaben ist. Wir müssen deshalb unsere Leser um Nachsicht bitten, wenn die Darstellung dieser Person und ihrer Lehre nur lückenhaft sein kann und ihrem Auftreten entsprechend gleichfalls widersprüchliche Züge aufweisen wird. Wir haben es mit einem Mann zu tun, dessen Thesen die vielfältigsten Bereiche umfassten und so auch die vielfältigsten Wirkungen zeitigten. Wirkungen, denen wir heute noch allerorts begegnen, freilich ohne über deren Urheberschaft eindeutig Bescheid zu wissen. Manche Autoren erblicken in ihm einen der letzten großen europäischen Universalgelehrten, andere bezweifeln hingegen sogar ernsthaft, ob es diese Person, um die sich schon zu Lebzeiten unzählige Legenden und Mythen rankten, überhaupt je gegeben hat. Damit wir uns nicht dem Vorwurf einer unseriösen oder leichtfertigen Vorgangsweise aussetzen, werden wir in jedem Fall nur die absolut gesicherten und eindeutig belegten Tatsachen zu Worte kommen lassen. Wir möchten es bei dieser Gelegenheit auch nicht versäumen, all denen zu danken, die unserem Aufruf Folge geleistet und uns Protokolle, Hinweise oder ihre persönlichen Beobachtungen übermittelt haben, die nach sorgfältiger Prüfung Eingang in dieses Material fanden und so mithalfen, das Bild dieses Mannes zu vervollständigen.
Der Plan gelingt. Roman Held wird zu einem solchen, zieht sich auf der Höhe seines Ruhms zurück, um selbst in einer Rückentwicklung durch alle vormenschlichen Stufen ins Nirvana der Moleküle einzugehen. Aber das, was er da in Gang gebracht hat, verselbstständigt sich, denn alle seine engsten Jüngerinnen, wie er vier an der Zahl, suchen ihren eigenen Weg zur Erleuchtung, haben sie doch bald erkannt, dass sie mit diesem Geschäft Ruhm und Geld und Macht zu erlangen ist. Setzt man nur seine Ideen richtig ein. Doch halt, das ist ein bisschen zu einfach, denn so geradlinig und logisch funktioniert eben dieser Weg zur Erleuchtung nämlich nicht. Das Grundrezept, man nehme einen Aura-Verbreiter und lasse diesen überall von den Großtaten des Herrn und Meisters berichten, bis das ganze Volk an dieselben glaubt, ist nämlich gleichzeitig der Nagel zum Sarg des Rezepts. Jedes Ding hat zwei Seiten. Walter Baccus-Satire hat aber noch viel mehr. Auf ironische Weise zeigt er dem Leser hier, wie das Geschäft mit der Erleuchtung funktioniert, anwendbar in jeder Glaubenskrise und auf jede Religion. Wie gesagt, man nehme einen Aura-Verbreiter. Klammheimlich durchs Hintertürchen schleichen sich in diesem Buch bissige gesellschaftskritische Seitenhiebe ein, die einfach mal so immer wieder erwähnt werden und letztendlich doch den Ausschlag geben. Zitat:
Die Regierung des großen gemeinsamen Marktes druckte nun wieder richtiges Geld. Doch niemand traute diesem Papier. Man nahm es zwar entgegen und bewahrte es zu Hause auf, vielleicht um es zu einem späteren Zeitpunkt als kurioses Sammelobjekt zu veräußern. Im wirklichen Leben verließ man sich lieber auf die bewährten Tausch- bzw. Täuschungsmanöver, Gegenluftgeschäfte, wie man sie auch liebevoll nannte. Um den wieder salonfähig und beliebt gewordenen Tauschhandel glaubhaft zu erhalten, baute man darin Spielarten der alten pekuniären Systeme ein, wie zum Beispiel eine Inflationsrate. Wenn, sagen wir, 10 Semmeln noch vor kurzem dem Gegenwert bzw. der Gegenwertlosigkeit von einer halben Stunde Schneeschaufeln entsprochen hatten, so musste der Bäcker nun schon 12 Semmeln dafür hinlegen. Im Gegenzug konnte er nach einer gewissen Pietätspause allerdings verlangen, dass der andere jetzt 40 Minuten schaufle. Das erachtete man allgemein als sicheres Anzeichen für den Wirtschaftsaufschwung. Überdies hatte das Tauschsystem den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass niemand mehr Steuern zahlen musste, was viele als gerechten Ausgleich für die langen Perioden ansahen, in denen der Staat mit gesetzlicher Rückendeckung seine Bürger nach allen Regeln der Künstlichkeit geschröpft hatte. Der Staat konnte wiederum schlecht ohne diese Einnahmen bestehen. Wer würde all die wertlosen Projekte finanzieren? Findig und einfallsreich, wie sich die Obrigkeit auf diesem Gebiet stets zeigte, böse Zungen behaupteten auch ausschließlich auf diesem Gebiet, hatten sie schnell eine neue Berufsgruppe herangebildet, die Steuerstehler. Während die früheren Finanzbeamten noch als Steuerprüfer ihr gefürchtetes Unwesen trieben, nicht einmal bestechen ließen sie sich, gab es nun nichts mehr zu prüfen. Der Staat musste mit der gleichen List und Tücke, die seine Bürger anwandten, um ihm den geforderten Anteil zu verwehren, nun versuchen, sich diesen Anteil zu erschleichen, wenn er seine Einnahmen und somit seinen Weiterbestand sichern wollte.
So lässig wird hier uns hier Politik, Kritik und Verdrossenheit aufs Auge gedrückt, um zu zeigen, welche gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen sich auf den Drang des Menschen an etwas zu glauben auswirken. Das Buch ist tatsächlich eine unglaubliche Sammlung philosophisch verknüpfter Einfälle. Von Ideenreichtum her fällt mir da nur noch die Illuminatus-Trilogie von Wilson ein. Spontan dachte ich auch stilistisch und von der Gesellschaftspolitikkritik an Die Insel der Pinguine von Anatole France, das mindestens ebenso bissig ist. Die Nirvana Connection ist ein Buch, das man unbedingt mehrmals lesen muss, schon um den Überblick über all diese bösartigen Feinheiten zu erlangen, welche Walter Bakko hier eingebaut hat. Es ist aber auch ein Buch, das man mehrmals lesen möchte und das einen gespannt auf andere Werke des Autors werden lässt, welcher sich im Übrigen bereits als Schriftsteller, Komponist und Regisseur einen Namen gemacht hat und in Wien lebt. Auch wenn er diese Geschichten nur niederschrieb, um seinen eigenen Ruhm zu begründen, macht ihn das nur sympathischer. Dieses höchst sympathische, ehrliche, böse und witzige Buch ist beim Albatros Verlag in Wien erschienen. Der Titel Die Nirvana Connection von Walter Bakko. Preis allerdings 38 Mark im Paperback.